لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. ومن حسن الطالع كما يقولون أن شرفنا الله عز وجل في هذا اليوم بزيارة أخ عزيز كريم وعالم من علماء المسلمين وعضو الإفتاء بدولة توجو وإمام المسجد الكبير في توجو فضيلة الشيخ داود تراوري، جاء زائرا لأخيه الفقير إلى الله، فأثرت أن أصحبه إليكم في هذا اللقاء. وسوف يكون اللقاء بيني وبين الشيخ يذكرنا بالله في دقائق، ثم أواصل ما بدأته معكم من أعمال القلوب. فهذا هو لقاؤنا 96. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. بعد أن يترجم المترجم هذه المقدمة، سيكون المقام لشيخنا الشيخ داود يذكرنا بالله عز وجل في كلمة مخاطرة بما أفاض الله عز وجل عليه به، ثم واصل بعده درس اللقاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir heißen euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die Taten der Herzen. Und so sind wir angekommen beim 96. Vortrag in dieser segensreichen Vortragsreihe. Zu Anfang allerdings, bevor der Scheich mit seinem Vortrag beginnt, möchten wir den Scheich Dawood Traoré Hafidhahullah aus Togo, aus der Hauptstadt Lomé, sehr, sehr herzlich begrüßen, der den Scheich bereits in vergangenen Treffen in Ägypten getroffen und kennengelernt hat und heute uns hier besucht hat. Alhamdulillah, das ist eine tolle Sache, dass man zusammenkommt, dass das Wissen zusammenkommt und dass man voneinander gegenseitig lernen kann. So wird inshallah der heutige Abend so aufgeteilt sein, dass der Scheich Ibrahim Traoré, Daoud Traoré, Hafidhahullah, einen kurzen Vortrag halten wird und danach wird der Scheich fortfahren mit seinem Vortrag des heutigen Abends. So möge Allah Azzawajal euch reichlich belohnen.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Man takallama sami'a nutqahu wa man sakata 'alima sirrahu. Man 'asha fa 'alayhi rizquhu wa man mata fa ilayhi munqalibu. لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض وهو علام الغيوب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
وبركاته. أيها الأحبة في الله، الموحدين في الله، في هذا المسجد الطيب المبارك أمام الوالد المربي الناجح المعالي سعادة الدكتور السيد عبد المعطي حفظه الله سبحانه وتعالى وأدام الله فضله ويجعله نافعا للعباد والبلاد أينما يكون في هذه الكوكبة الأرضية.
آمين.
يسرني جدا أن أكون في رحاب هذه الجلسة الطيبة الإيمانية أنا وهي حلقة الذي وصانا به رسول صلى الله عليه وسلم إذا مرضتم برياض الجنة فارتهوا. الرسول ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلما ينصح الأمة إليه فهذا يعتبر وحي من الله عز وجل، ونحن عند اليقين الثابت بهذا القول الشريف: إذا مررتم بحلق الذكر، إذا مررتم برياض الجنة فارتقوا. رسول أمرنا أن نشارك في مثل هذه الجلسات مهما يكون علينا متضايقين في الوقت، علينا أن نحاول نقدم قدر ما نستطيع في مثل هذه الجلسات المباركة. والرسول وصانا بذلك: إذا مررتم، كلنا جميعا ولا يستثنى به الفقير ولا غني ولا صاحب السلطة ولا صاحب الجاه ولا صبي ولا كبير، إذا مررتم. عادات الشرط، الرسول يجعل هذا الشرط بيننا جميعا: مررتم برياض الجنة وليس هناك أي أحد من بني بشر لا يرغب ولا يتمنى أن يكون مثواه جنة الفردوس. اللهم قربنا إلى الجنة من قول أو عمل بإذن الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أمرنا بذلك، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا: يا رسول الله، هو من رياض الجنة؟ لأن الرسول صاحب البلاغ والفصاحة، فهذا القرآن نزل عليه وهو الذي يفهم ويشرح لنا في سيره النبوية، فأمرنا بذلك. فتعجبوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فطرحوا سؤال مرة أخرى: يا رسول الله، ومن رياض الجنة؟ فأجاب: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا هو يوحى، الرياض الجنة هو حلق الذكر. فنحن الآن في المائدة الذكر لله عز وجل، كما أسس المربي الناجي سعادة الدكتور وأبونا الفاضل الذي لا يسأم من هذه الدعوة الطيبة المباركة إلى هذا الدين الحنيف. هذا ما يسعى به ورب الجيل القادمة أن يلتمس ويسلك هذا المسلك الطيب المبارك. فحتى لا أطيل على ما سنسمع من معالي سعادة الدكتور من النصيحة القيمة، إن شاء الله أقتصر من هنا دليل على ما قاله أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم. وسعادة الدكتور الله سبحانه وتعالى أكرمه أن يكون إماما بين أيدينا ليقودنا إلى الصواب وإلى الجنة. فنسأل الله أن ينفع به الأمة والبلاد والعباد. فسعادة الدكتور جزاكم الله خيرا بإتيائي لهذه الفرصة الطيبة الذهبية لأقدم على التعريف إلى الإخوان المؤمنون. فأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في عرض المحشر مع سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس العالى. وجزاكم الله خير سعادة الدكتور.
الله يرضى عليك. ربنا يرضى
عليك. يا عبد الكريم، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ده شيخ حفظه الله. حتى أنا عاوز أقول للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، أبين ده البروفيت صلى الله عليه وسلم أزاك: wenn ihr an den Paradiesgärten vorbeikommt, dann setzt euch hin. Die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, haben gefragt: O Gesandter Allahs, was sind die Paradiesgärten? Und dann hat er gesagt, sind die Runden der Ermahnung. Oder wenn man es übersetzen möchte, sind die Runden des Wissens, des Ermahnens, indem man sich erinnert an Allah subhanahu wa ta'ala, indem man sich Wissen aneignet, indem man in den Wissen vermittelt wird, in denen die Worte Allahs rezitiert werden. Das heißt, diese Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die eine Aussage ist, und deswegen sagt Allah azza wa jall über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wahrlich, er spricht nicht aus freiem heraus, vielmehr ist es eine Offenbarung, die eingegeben wird. Und deswegen ist dies eine Art Offenbarung durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, jeder Einzelne von uns sollte sich bewusst sein, wenn er an solchen Runden vorbeikommt, dass man sich die Zeit nimmt, auch in Zeiten, in denen es vielleicht ein bisschen schwerer ist. Man schafft es nicht, man hat viel zu tun, man hat seine Arbeit, seine Familie und so weiter und so fort. Aber genau diese Runden der Ermahnung sind es, die einen dass das Herz aufweichen und zurückkehren lassen zu Allah azza wa jall. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diese verglichen mit einem Paradiesgarten, indem er gesagt hat, das sind die Paradiesgärten auf der Dunya, so bitten wir Allah azza wa jall, dass er von uns annimmt, dass er von ihm annimmt. Und gleichzeitig hat er dem Sheikh Sayyid Hafidhahullah ebenfalls dafür gedankt, dass er eben genau diese Runden der Ermahnung fortführt und in Vortragsreihen Wissen vermittelt, um eben Generationen auch auf dem Weg des Manhaj generationengemäß dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erziehen. So sagen wir Ihnen, Jazakumullahu khairan, Herr Sheikh, wa barakallahu fikum, wa
nafa'allahu bikum. Shukran lakum.
Shakara Allahu ta'ala li Sheikhina, Fadilat al-Sheikh Dawood, ala hadha al-tadhkir al-mubarak al-tayyib, faqad dhakkarana bima dhakkara bihi an-nabiy alayhi as-salatu wa azka at-taslim. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن رياض الجنة قال حلق الذكر. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها الأنس بالله. ولا يكون الأنس بالله إلا في مثل هذه المجالس، مجالس الذكر التي تتعرف فيها على ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتتعرف فيها على نبيك عليه الصلاة والتسليم وسيرته وأحواله، تتعرف فيها على الإسلام ومحاسنه. فشكر الله لشيخنا هذا التذكير الطيب المبارك بقيمة هذه المجالس التي نحن فيها الآن. والآن أعود بكم لما بدأت، فما زلنا مع أعمال القلوب، ووصلنا إلى العمل الرابع من أعمال القلب ألا وهو الرضا. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة الرضا، اتكلمنا عن الرضا على مائدة القرآن الكريم، ثم انتقلنا إلى الحديث عن الرضا في سنة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم. في آخر لقاء ذكرنا جملة من نصوص السنة المطهرة التي تتحدث عن خلق الرضا، هو عمل من أعمال القلب. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فقد ثبت كما جاء عند النسائي في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. السواك هو عود من أعواد الأراك، هذا العود كان النبي يستاك به، أي ينظف به الأسنان، وهي سنته. كان يستعمل النبي السواك سواء كان صائما أو مفطرا عليه الصلاة والتسليم، بل في لحظات الاحتضار وهو على فراش الموت بأبي وأمي وروح صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة: فدخل علي أخي عبد الرحمن وبيده سواك، فنظر النبي إلى السواك فقلت: يا رسول الله، أتريد السواك؟ فأشار أي نعم. قالت: فدفعته إليه فاستاك به فشق عليه، لأن السواك كان يابسا، فشق على النبي في شدة المرض والإعياء عليه الصلاة والتسليم. قلت: ألينه لك يا رسول الله؟ قال النبي: نعم. قالت: فلينته بريقي، أي بللت السواك بريقها رضي الله عنها وأرضاه. قالت: ثم دفعته إليه فاستاك النبي به. قالت: فجمع الله تعالى بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم عند موته عليه الصلاة والتسليم. فانظر إلى أهمية السواك، عود يسير من الآراء، ورد فيه أكثر من 100 حديث في الصحة في فضل السواك، منها الحديث الذي بين أيدين: السواك مطهرة للفم، مطهرة أي نظافة وإنقاء للفم، يستعمل في أي وقت، وخاصة عند الصلاة، وخاصة عند الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. انظر إلى شفقته عليه الصلاة والتسليم، دائما وأبدا يريد رفع المشقة عن الأمة، حتى في السنن: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يعني كل ما تيجي تتوضأ تستعمل السواك، لكن وجد أن في هذا نوع مشقة فتركها على الند. وكذلك قال عند كل صلاة. ليه؟ لأن المسلم من طبعه الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ومن الجمال جمال الريح. عندما تدخل إلى صلاتك لابد أن تكون طيبة الريح، فتستعمل هذا العود الذي فيه مطهرة للفم وإنقاء. ليه؟ أنت في صلاتك بين تلاوة للقرآن وذكر للرحمن ودعاء، إذن سوف تتلفظ بكلام الملك، فلابد أن تكون طيب الريح. إذن لابد أن تستعمل السواك مطهرة للفم. ولله الحمد والمنة بدأوا يخترعوا لنا بعض معاجين الأسنان بطعم السواك، يعني كمان الجماعة بتوع الإتيكيت اللي ربما يعني عاوز يستعمل الفرشاة، طب عمل لك معجون من السواك بريح السواك وما فيه من خير وفضل، يبقى برضو عشان يرفع عنك الحرج. يعني عم الشيخ، هل غسل الأسنان بالمعجون والفرشة يقوم مقام السواك؟ نعم يقوم في الإنقاء، لكن طبعا تحرم من أجل إيه؟ السنة، استعمال العود ده سنة. فإذا نقول احرص على السواك. يعني السواك الآن أنتوا في ألمانيا بكام السواك؟ يورو؟ يمكن أقل من يورو، ده إن كان هناك منافس تبيع يعني، وإلا لو حد بيروح العمرة يأتيكم بعلبة من السواك وياخد أجر إحياء السنة، ياخد أجر إيه؟ إحياء السنة، إن يكون معاك السواك. فمن أعظم الأعمال إحياء السنن المهجور. الأمة في ظل ظهور الجهل وقلة العلم في أمس الحاجة للتذكير بالسنن، لأنه لا سبيل للنجاة إلا بمتابعته عليه الصلاة والتسليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن سبيل النجاة في اتباعه، فاتباعه أصل من أصول الإيمان. فإذا يحرص المسلم وطالب العلم خاصة على إحياء السنن بين المسلمين، كما فعل شيخنا في بداية تقديمه، أحيا فينا سنة التعريف بقيمة مجالس الذكر. سنن تهجر، قليل من يذكر بهذا. فوظيفة طالب العلم التذكير بإيش؟ بالسنن، وإعادة الأمة للمنهج، لأنه لا خير ولا صلاح ولا فلاح ولا نجاة إلا بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فلابد أن نعيد الأمة لهذا المنهج بأبسط الأمور وأدقها. السواك، يعني عم الشيخ، هل السواك هيكون عامل في نجاة الأمة؟ نعم والله، لأن السواك سنة وند عن نبينا، وكلما اتبعته كلما كان التمكين وكانت النجاة. ليه؟ لأن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف التحذير، اللي خالف عن أمر النبي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى فسر الفتنة في الآية بالشرك، قال: يخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك، نسأل الله السلام. فلابد أن نعظم السنن. المنهج ما فيش فيه حاجة اسمها كما يقولون قشور ومش عارف أصول، لا، المنهج كله كامل. السنن هي سبيل النجاة، فلابد من إحيائها ولابد من العمل على تذكير الناس به. فيجي سيدنا النبي ذكرنا بها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الله أكبر، شوف يا جماعة، سبيل الرضا سهل ازاي؟ عشان ربنا يرضى عنك الأمر يسير أوي، كما ذكرنا نبينا من قبل فقال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه. يعني تأكل لقمة تقول الحمد لله ربنا يرضى عنك، تشرب شربة الماء فتقول الحمد لله ربنا يرضى عنك، الأمر سهل. تستعمل السواك ربنا يرضى عنك، إيه الجمال ده؟ يعني أنا مش محتاج مشقة أبدا، أعمال يسيرة عليها أجور عظيم، إنها السنن. شوف كيف تقربك من ربك ويرضى عنك ربك وإن راضي كانت النجاة. ربنا قال كده عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، من لوازم الرضا إيه؟ دخول الجنة، الفلاح. فشوف الأمر سهل إزاي. إذن من سبل الرضا في السنة النبوية استعمال السواك.
Liebe Geschwister, wie bereits zu Anfang erwähnt, übernimmt der Sheikh heute den Part quasi in unserer Vortragsreihe, was die Eigenschaft des Herzens oder die Taten des Herzens angeht. Und dies ist eine Vortragsreihe, die wir mittlerweile schon ganz, ganz lange innehaben und verfolgen. Wir sind heute beim 96. Vortrag. Und in diesem Vortrag geht es um die Zufriedenheit oder die Erlangung der Zufriedenheit. Und warum haben wir gesagt, dass die Taten der Herzen so wichtig sind? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Wahrlich, im Körper des Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser Fleischklumpen gut ist, dann ist alles andere gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Und er sagt: Wahrlich, es ist das Herz. Und weil eben das Herz eine so gewaltige Rolle spielt und Taten nicht nur die offensichtlichen Taten sind oder die offenkundigen Taten, sondern auch Taten, die sich im Herzen abspielen. Und es gibt ganz, ganz viel oder eine Reihe voller Taten, die sich eigentlich genau hier im Herzen abspielen. Und deswegen ist dieses Herz eben so wichtig aus islamischer Perspektive oder aus der Perspektive der Religion, weil es eben das ist oder der Ort ist, wo sich so vieles abspielt, bevor es quasi nach außen tritt, bevor die Taten offenkundig werden. Wir haben gesprochen über Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesprochen über Al-Khawf, über Ar-Raja, yani die Furcht, die Hoffnung. Und wir sind immer noch bei der vierten Eigenschaft, und zwar die Eigenschaft der Zufriedenheit. Der Mensch sollte in seinem Herzen oder eine Tat der Herzen, genauso wie wir über die Furcht oder die Hoffnung gesprochen haben, ist auch eine Eigenschaft des Herzens, die Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch da haben wir in den vergangenen Unterrichten bereits ganz, ganz oft und viel und sehr, sehr detailliert darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, was eigentlich Zufriedenheit sprachlich bedeutet, was Zufriedenheit im religiösen, theologischen, islamischen Kontext bedeutet, und eben auch, wie sich eine solche Zufriedenheit auswirkt auf dein Leben, sei es jetzt dein diesseitiges Leben oder eben auch deine jenseitige Wohnstätte. Und so sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass die Zufriedenheit eine gewaltige Eigenschaft ist, an der wir oder an die wir uns immer und immer wieder erinnern müssen. Und es gibt sehr, sehr viele Wege, um die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und wir haben ebenfalls unterteilt, es gibt einmal die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Diener, und es gibt die Zufriedenheit des Dieners mit Allah subhanahu wa ta'ala. Die Zufriedenheit des Menschen mit seinem Herrn, da gibt es ganz, ganz viele Aussagen, die zeigen: Wenn du das und das machst, ist Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden. Wenn du dies oder jenes machst, ist Allah mit dir zufrieden. Und auch hier gilt es natürlich, diese Aussagen im Kontext zu nehmen. Und keine Aussage an sich ist absolut in dem Sinne so, dass du sagst, wenn du das machst, dann ist Allah also schon 100% zufrieden mit dir, weil die Taten müssen in einem Kontext betrachtet werden. Natürlich auch, welche Sünden man vollzieht, welche guten Taten man vollzieht und so weiter und so fort. Aber eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam besagt, dass er gesagt hat: Wahrlich, Siwak ist eine Reinigung für den Mund und die Zufriedenheit und dadurch erlangst du die Zufriedenheit Allahs oder sie stellt Allah zufrieden. Das heißt, das Benutzen des Siwak, also Siwak ist diese altbewährte Zahnbürste, wie man sie kennt, wie würde man sie zu Deutsch übersetzen, ist dieses Stöckchen quasi, das man hat, um sich die Zähne zu reinigen. Er sagt, darin liegt eine Reinigung für die Zähne, und das ist etwas, was nicht abgestritten wird. Dieser Siwak, der früher zuhauf verwendet worden ist, aber heute unter den Muslimen immer noch oft verwendet wird, sorgt dafür, dass die Zähne gereinigt werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat großen Wert darauf gelegt, auf Hygienemaßnahmen, auf Reinigungsmaßnahmen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls, wahrlich, wenn ich nicht befürchten würde, dass es euch zur Last wird oder dass es quasi verpflichtend gemacht wird, so hätte ich es vorgeschrieben, dass man bei jedem Wudu as Siwak benutzen muss. Und damit geht natürlich einher, durch die Gebetswaschung auch beim Gebet zu verwenden. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon ganz früh großen Wert darauf gelegt hat. Wer beispielsweise auch in die Moschee kommt, der soll die besten seiner Kleider anziehen, der soll nicht schlecht riechen und so weiter und so fort. All diese Dinge, die sehr bekannt sind unter der muslimischen Gemeinschaft. Das heißt, das Benutzen des Siwak ist eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wofür man belohnt wird. Da mag es natürlich die ein oder andere Frage auch kommen, was ist in der heutigen Zeit, in der wir eine Zahnbürste haben mit Zahnpaste oder vielleicht haben wir eine elektrische Zahnbürste und so weiter. Man sagt, oder die Gelehrten sagen, dass das natürlich den Part der Reinigung übernimmt. Aber die Belohnung liegt trotzdem in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt nicht, dass man seine Zahnbürsten zur Seite legen soll, sondern die Sunna beleben soll, auch als Siwak zu verwenden. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Siwak ist wahrlich eine Reinigung für den Mund und eine Zufriedenheit für Allah oder womit Allah azza wa jal zufrieden ist. Jetzt lässt sich natürlich, oder der ein oder andere stellt sich die Frage, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Und die Gelehrten sagen, dass durch die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Methodologie, in seiner Sunna, dass darin die Zufriedenheit Allahs azza wa jal liegt. Die Gelehrten sagen ebenfalls, bezüglich dem Siwak sind über 100 Ahadithe überliefert worden, die die Vorzüge des Siwak und die Belohnung und die Sunna und wie wichtig es ist, diesem zu folgen. Das heißt, ein Grund für die Standhaftigkeit, und das ist ja das, was jeder von uns anstrebt und versuchen möchte, in seinem Leben umzusetzen, standhaft zu sein auf dem Wege der Religion. Ein Mittel, um standhaft zu bleiben, ist die Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und genauso wie es die Sahaba Ridwanullahi alaihim gemacht hat. Deswegen sagt Allah azza wa jal, radiallahu anhum, Allah azza wa jal ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Und das ist die Stufe, die ein jeder von uns versuchen sollte zu erlangen. Das heißt, wenn wir solche Aussagen sehen, As-Siwak, was offensichtlich die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, aber gekoppelt mit der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, dann zeigt das, wie wichtig es ist, dass durch diese Reinigungsmaßnahme, durch diese Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla erlangt wird. Und es gibt viele Ahadithe, die es leicht machen. Ja? Beispielsweise, wer etwas trinkt und Alhamdulillah sagt, damit erlangt man die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit zeigt man auch selbst Zufriedenheit gegenüber Allah azza wa jalla. Das heißt, viele Wege, die dazu führen, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen und oftmals damit, indem man selbst Zufriedenheit zeigt mit dem, was Allah azza wa jalla für einen vorgeschrieben hat.
أيضا ورد عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله تعالى مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله تعالى وكله الله إلى الناس أو كما أخبر سيد الناس صلوات ربي وتسليمات عليه. ضابط مهم يا إخوة، من أراد الكفاية والهداية، من أراد التوفيق والسداد فليجعل همه أن يرضي ربه. اوعى تسخط ربك عشان ترضي الناس، لأنك إن أرضيت ربك وسقط عليك الناس اعلم أن الله كافيك. لماذا؟ لأنك بإرضاء الله عز وجل أصبحت وليا له، والله تعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا لا تحزن ولا تلتفت إلى مكر الناس ولا إلى عداء الناس ما دمت في مرضات ربك عز وجل. الخطورة فين؟ إن أنت تحاول أن ترضي الناس بسخط الله تعالى. يعني مثلا أحيانا البعض يجلس بعض المجالس في محيط الأسرة الأب موجود، الأم موجودة، العم الخال، وحضرتك في نفس المجلس. الآن أحد الجلوس من هؤلاء الأقارب وقع في غيبة الناس وأنت في المجلس. البعض يقول لك أنا أستحيي أن أنكر، فيظل في مجلس غيبة دون إنكار. إيه اللي حصل الآن؟ إن هو إرضاء للناس أسخط رب الناس جل وعلا. نقول لك لا، المؤمن لا يفعل هذا. ليه؟ الغيبة كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي. كان عليك أن تقول للمتكلم بالغيبة: يا فلان اتق الله، ولا يجوز لك أن تذكر الغائب بسوء. إن كنت ناصحا صادقا اذهب إليه وانصح له وخذ بيده، لكن لا تتكلم عنه في غيابه. تذكره بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: التسليم حسبك من صفية أنها كذا، تعني أنها قصيرة. عائشة كانت تغار على النبي عليه الصلاة والسلام، وصفية أم المؤمنين كانت جميلة الصورة وكانت تسامي عائشة، فمن شدة غيرتها أرادت أن تزهد رسول الله فيها، فقالت: حسبك منها أنها كذا. يعني بلغتنا احنا الدارجة، يعني عجبك في إيه؟ دي حتى قصيرة بالقاموس. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها، وفي رواية: لو مزجت ببحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم. شوف الكلمة دي قالت إنها إيش؟ قصيرة. بالله عليك، كم كلمة تقال في مجالسنا أشد من هذه الكلمة عن فلان أو فلان؟ تذكر فلانا بسوء وتذكر فلانا بنقيصة، والبعض بيعتبر هذا من باب يعني المناصحة والتحذير. نقول لك لا، هي مجالس غيبة، لأن التحذير يكون بعد مناصحة. فهل نصحت المخالف؟ وهل ذكرته بالله؟ وهل بينت له المخالفة وتزيل عنه الشبهة أم لا؟ إذا نقول لك: لا تجامل الخلق ولا ترد الخلق بإسخاط الرب، وإلا سقط عليك الرب وأسقط عليك الخلق. طب يا عم الشيخ، ما أنا مش هقدر أنكر لوجود أبي. مش هتقدر؟ طيب ارجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أنت لا تستطيع التغيير باليد، وجود الأب والعم وكده أو الأم، لا تستطيع التغيير باللسان لوجود الأب والعم والأم، طيب تستطيع التغيير بإيش؟ بالقلب، أن تهجر هذا المجلس وتخرج منه سالما، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، بأدب، برفق، السلام عليكم، وتنصرف. ليه؟ حتى لا تشارك في مجالس لا ترضي الرحمن بل ترضي الشيطان. فإذا النبي علمنا ده، يقول لك: من التمس إرضاء الله بسخط الناس. يعني أنا لو أنكرت على عبد الكريم في المجلس هيزعل مني، صح؟ إزاي تقول لي كده واتقي الله وكده؟ ممكن يزعل، لكن أنا برضي مين؟ الله. يقول لك الله: إيه؟ يكفيك مؤونة عبد الكريم، ما تقلقش. ليه؟ لأنك أرضيت ربك فيه، وفيما بعد سيعلم أنك كنت تريد له الخير عندما ذكرته بالله وعندما أخذت بيده لرحمة الله. إذن الكفاية حقا في إرضاء الرب، اوعى ترضي المخلوق على حساب الخالق. عشان كده في بعض الآثار: من أعان ظالما، تي بس إن أنت تعين ظالم، ده في إرضاء للرب ولا إرضاء للشيطان؟ إرضاء للشيطان، الله لا يرضى بذلك. من أعان ظالما سلطه الله عليه. معظم من أعان الظلمة بعد حين الظلمة ينقلبون عليه. ليه؟ إن دي سنة ربنا. الإسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة تعجبوا، قالوا: ننصره مظلوما، دي معلومة، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم. يبقى أنا لما أقول للظالم اتق الله، يبقى أنا كده بنصره. ليه؟ لأن بمنعه عن الظلم، بمنعه عن الظلم. لذلك إخوة نقول: سبل إرضاء الرب سهلة ميسورة، أن تكون في طاعته وفي مرضاته وتحقق المقصد من خلقك وهو عبادة ربك عز وجل. إن أرضيت ربك أرضى عنك الناس، وإن أسخطت ربك أسخط عليك الناس. إذا لابد أن نعي هذا جيدا. المقام ضاق، فنكتفي بهذه الكلمات القليلة في أول لقاء بكم بعد غياب، وعشان عندنا كمان ضيف وله موعد في مكان آخر، فنستأذنكم ونكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Weiterhin eine andere oder weitere Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die zeigt, wie wichtig es ist, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und immer wenn wir darüber sprechen, mag sich das für den einen oder anderen sehr theoretisch anhören, aber genau diese Aussagen sind es, die sich eigentlich auch leicht umsetzen lassen oder leicht im eigenen Leben implementieren lassen, sodass man versucht, danach zu leben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer die Zufriedenheit Allahs anstrebt, obwohl diese den Menschen missfällt, so wird Allah azza wa jalla mit ihm zufrieden sein und die Menschen werden mit ihm zufrieden sein. Und wer die Zufriedenheit der Menschen anstrebt, obwohl dieses Allah missfällt, so wird Allah mit ihm nicht zufrieden sein und die Menschen werden mit ihm nicht zufrieden sein. Das heißt, diese Aussage zeigt uns, wie wichtig es ist, dass man mit seiner Tat die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla versucht anzustreben. Und das ist eine allgemeine Regel, die man in seinem Leben umsetzen kann. Wer die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla anstrebt, in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt durch die Taten der Herzen, Taten der Zunge, Aussagen, die man trifft, Taten, die man vollzieht, durch sein Benehmen, durch seinen Charakter, durch seine Ibadah, durch seine zwischenmenschlichen Beziehungen, durch seine Niyya, die er bei jeder Tat hat oder vollzieht, wer die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla anstrebt, der wird, oder Allah azza wa jalla wird mit ihm zufrieden sein, auch wenn es den Menschen missfällt. Und wir geben ein kurzes Beispiel, was damit gemeint sein könnte. Yani, diese Aussage ist eine sehr allgemeine Aussage, aber wir versuchen diese zu spezifizieren an einem Beispiel. Es ist bekannt, dass es verboten ist, zu lästern, dass sich Menschen zusammentun und zu lästern. Unabhängig davon, ob das wirklich auf die Person zutrifft oder nicht. Aber das Lästern ist verboten aus islamischer Sicht. Wenn du jetzt in einer Runde bist, in der ihr zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer sitzt, und es wird gelästert, beispielsweise ein Familienangehöriger ist am Lästern oder wie auch immer, und dir missfällt diese Tat und du weißt genau, was es für ein Verbot ist, wie schwerwiegend das ist, und du versuchst, diesen Menschen daran zu erinnern, und dass du versuchst, mit dieser Tat oder mit dieser Ermahnung die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla anzustreben, indem du als Beispiel sagst, hört mal zu, hört auf zu lästern, ihr wisst, wie gewaltig das ist und so weiter und so fort. Das heißt, mit dieser Ermahnung, mit dieser Nasiha, versuchst du die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla anzustreben. Die Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala erlangst du, auch wenn es den Menschen missfällt. Das heißt, auch wenn alle, die um dich herum sitzen und nichts von dir halten und was spielst du dich jetzt hier so auf, und man stößt dich ab oder man nimmt deine Worte, deine Ermahnung nicht so auf, wie man sie eigentlich aufnehmen würde oder aufnehmen sollte und zeigt sich entzürnt und es missfällt einem oder denjenigen missfällt es, dass du mit diesen Aussagen oder mit dieser Ermahnung gekommen bist. Das heißt, um diese Aussage zu verstehen und deswegen dieses Beispiel, Allah azza wa jal ist mit dir zufrieden, weil du die Zufriedenheit Allahs azza wa jal angestrebt hast, auch wenn es eben genau diesen Menschen missfällt. Und wie wir eben gesagt haben, ist das eine Regel, die man in seinem gesamten Leben implementieren kann. Vor allem in unserer heutigen Zeit, in der oftmals das Religiössein oder das Praktizierensein oftmals belächelt wird. Dass wenn man etwas sagt, ermahnend natürlich gemeint oder als eine gute Nasiha, dass man dargestellt wird und wie spielst du dich jetzt hier auf und was denkst du, wer du bist und so weiter und so fort. All diese Dinge, die eigentlich absoluter Schwachsinn sind, aber man versucht, die Person, die ermahnt hat, damit runterzuziehen auf das eigene Niveau und auf das eigene Level. Das heißt, wer die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla versucht anzustreben, mit dem wird Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden sein. Und es gibt nichts Höheres, als dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist. Und deswegen sollte der Mensch nicht darauf schauen, die Zufriedenheit der Menschen zu erlangen. Denn diese wirst du erlangen durch deine Art des Lebens, korrekt zu sein, praktizierend zu sein, standhaft zu sein, dann wird dir Allah azza wa jalla die Menschen dienstbar und nutzbar machen. Und wenn nicht, dann wirst du weder die Zufriedenheit Allahs Azzawajal noch die Zufriedenheit der Menschen erlangen. Und das ist letztendlich das, wovor man dann Zuflucht sucht. Weil alles im Endeffekt, man kann das Ganze runterbrechen, das gesamte Leben, die Dunya, die Akhira, das Paradies, das Höllenfeuer, der Tag der Auferstehung, im Grab und so weiter und so fort, alles hängt eigentlich an der Zufriedenheit Allahs Azzawajal. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit einem zufrieden ist, dann wirst du erfolgreich sein in der Dunya und in der Akhira. Und wenn Allah azawajal mit einem unzufrieden ist, dann wird man weder Erfolg in der Dunya noch in der Akhira haben. Ich sage diese Worte und wir bitten um Verständnis, dass der Vortrag heute ein bisschen kürzer ausfällt. Das hat damit zu tun, weil wir uns jetzt auf den Weg machen müssen nach Merzig und der Sheikh Hafidhahullah noch eine weitere Reise vor sich hat. Deswegen, Jazakumullahu khairan, Assalamu alaikum.